Rache. Berlin und Bialystok, Polen, Juli 1944 bis April 1945. Berthold Graf Stauffenberg findet sich nach dem Standgericht gegen seinen Bruder mit einigen Mitverschwörern in dessen Zimmer zusammengedrängt. Er weiß noch nicht, was im Hof geschehen ist, aber er kann es sich denken. Die hier Versammelten, darunter Schulenburg, York, Schwerin und Gerstenmeier, rechnen mit dem Schlimmsten. Sie verbrennen alle belastenden Dokumente, die sie im Zimmer finden können. Einige versuchen, auf den Flur durchzubrechen, geraten dort aber endgültig in die Hände der angerückten SS-Truppen. Keiner der Verhafteten kann sich die Behandlung vorstellen, die sie nun erwartet. Wie der junge Ewald Heinrich von Kleist, der am Eingang der Bendlerstraße gefasst wird, erwarten sie ihre sofortige Erschießung, nicht aber endlose Gestapo-Verhöre und Schauprozesse vor dem Volksgerichtshof. Aus den Verhörprotokollen, Prozessakten und Filmaufnahmen des Volksgerichtshofs, die nur zum Teil erhalten sind, spricht dennoch der bewundernswerte Mut dieser Männer in ihren letzten Tagen und Stunden. Wenn sie der brüllende Gerichtspräsident Freisler überhaupt zu Wort kommen lässt, beharren sie auf den Verbrechen der Nationalsozialisten und bezeugen ihre religiöse und ethische Pflicht zum Widerstand. Peter Graf York von Wartenburg wird am 8. August zum Tode verurteilt und noch am selben Tag im Gefängnis Plötzensee gehängt. Berthold Graf Stauffenberg und Fritz Dietloff von der Schulenburg erleiden dasselbe Schicksal am 10. August. 5 Tage später folgt der Freund Adam von Trott zu Solz, der kurz nach dem gescheiterten Staatsstreich verhaftet wurde, am 21. August Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld. In Ostpreußen wird der General der Nachrichtentruppe Erich Fellgiebel als einer der ersten verhaftet. Er war schon am Nachmittag des 20. Juli wieder zurück in die Wolfsschanze gebeten worden. Sein unmotivierter Besuch am Vormittag und seine Kontakte zu Stauffenberg waren aufgefallen. Auf die Frage seines Ordonnanzoffiziers, ob er sich umbringen werde, antwortet er: »Man steht, man tut das nicht.« Dann verabschiedet er sich mit den Worten: »Wenn ich an die Ewigkeit glauben würde, würde ich sagen, auf Wiedersehen.« Die Verhöre beginnen sofort, aber es wird 3 Wochen dauern, bis seine engsten Mitarbeiter auffliegen und auch von diesen nur wenige. Ein Zeichen für seine Standhaftigkeit während der Folterungen der Gestapo. Fellgiebel wird am 10. August zum Tode verurteilt und am 4. September hingerichtet. Generalmajor Henning von Treskow, der Stratege der ersten Stunde, hat sich am Abend des 20. Juli schlafen gelegt. Seine Division steht in diesen Tagen in der Nähe von Bialystok in Polen. Sein Adjutant, Oberleutnant Fabian von Schlabrendorf, hört Hitlers Rede im Radio, weckt Treskow und überbringt ihm die Hiobsbotschaft vom endgültigen Scheitern. »Ich werde mich erschießen«, sagt Treskow sofort. »Bei der Untersuchung müssen Sie auf mich kommen. Sie werden versuchen, aus mir die Namen anderer Beteiligter herauszupressen. Um das zu verhindern, werde ich mir das Leben nehmen.« Er kennt die Methoden der Gestapo nur zu gut und er traut sich nicht zu, die Folterungen durchzustehen. Schlabrendorf widerspricht und rät ihm abzuwarten. Sie diskutieren die ganze Nacht, aber Treskow ist nicht mehr umzustimmen. Am Morgen nehmen sie Abschied. Treskow wirkt ruhig und gelassen. »Jetzt wird die ganze Welt über uns herfallen und uns beschimpfen«, erklärt er. »Aber ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass wir recht gehandelt haben. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind Deutschlands, sondern auch für den Erzfeind der Welt. Wenn ich in wenigen Stunden vor den Richterstuhl Gottes treten werde, um Rechenschaft abzulegen über mein Tun und mein Unterlassen, so glaube ich mit gutem Gewissen, das vertreten zu können, was ich im Kampf gegen Hitler getan habe. Wenn einst Gott Abraham verheißen hat, er werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur 10 Gerechte darin seien, so hoffe ich, dass Gott auch Deutschland um unsertwillen nicht vernichten wird. Niemand von uns kann über seinen Tod Klage führen. Wer in unseren Kreis getreten ist, hat damit das Nessushemd angezogen. Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein Leben hinzugeben. Tresco fährt nun zur 28. Jägerdivision an die Front, geht ohne Begleitung ins Niemandsland und täuscht mit 2 Pistolen einen Schusswechsel vor. Dann sprengt er sich mit einer Gewehrgranate in die Luft. So kann die Legende, er sei von Partisanen getötet worden, eine Weile bestehen bleiben. Schlabrendorf begleitet die Überführung des Toten nach Wartenburg, wo Tresco neben seinen Eltern beigesetzt wird. Ende August, als der Umfang seiner Widerstandstätigkeit immer deutlicher wird, lässt die SS den Sarg wieder ausgraben. Dem inzwischen ebenfalls verhafteten Schlabrendorf wird die halbverweste Leiche im KZ Sachsenhausen vorgeführt, in der Hoffnung, ihn zum Reden zu bringen. Er schweigt eisern. Schließlich werden Trescos Überreste verbrannt. Auch die anderen Führer des Widerstands entkommen nicht. Generalfeldmarschall von Witzleben wird am Tag nach dem Umsturzversuch in Seesen verhaftet, wohin er nach seinem wütenden Abgang aus der Bendlerstraße gefahren war. Er leugnet zunächst jeden Zusammenhang mit der Verschwörung, bis er den Wissensstand der Gestapo durchschaut und weiß, wer alles bereits belastet ist. Später vor dem Volksgerichtshof beweist er seine überlegene und würdevolle Haltung. Er gehört zur ersten Gruppe der Angeklagten. Sein Schlusswort, an Freisler gerichtet, soll gewesen sein: Sie können uns dem Henker überantworten. In 3 Monaten zieht das empörte und gequälte Volk Sie zur Rechenschaft und schleift Sie bei lebendigem Leib durch den Kot der Straßen. Am 8. August wird er zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet. Mit ihm stirbt auch Generaloberst Erich Höppner, der noch gehofft hatte, sich rechtfertigen zu können, dessen passives Verhalten am Tag des Umsturzes ihm nun aber auch nichts mehr nützt. Die Abrechnung mit Julius Leber hat für die Nationalsozialisten besondere Wichtigkeit. Die stärkste Erscheinung in der Politik des Widerstandes nennt ihn der Richter Freisler. In seiner letzten Botschaft an die Freunde schreibt Leber: Für eine so gute und gerechte Sache ist der Einsatz des eigenen Lebens der angemessene Preis. Wir haben getan, was in unserer Macht gestanden hat. Es ist nicht unser Verschulden, dass alles so und nicht anders kam. Am 5. Januar 1945 wird er hingerichtet. Karl Gördeler, der konservative politische Kopf der Bewegung, kann sich der Verhaftung noch eine Zeit lang entziehen. Der Besitzer des Guts Ranisdorf, wo er den 20. Juli übergewartet hat, wird bereits am nächsten Tag verhaftet. Aber da ist Gördeler schon weitergezogen. Anfang August erfährt er durch eine Radiomeldung der BBC, dass 1 Million Reichsmark auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Er versteckt sich noch einige Tage in Berlin und fährt dann nach Ostpreußen, wo er erkannt, denunziert und verhaftet wird. Gördeler macht sofort weitgehende Aussagen. Er will den Nationalsozialisten zeigen, wie stark die Opposition wirklich war, und er hofft bis zum Schluss auf eine Gegenüberstellung mit Hitler oder Himmler, um ihnen die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern und sie vielleicht sogar zur Umkehr zu bewegen. Am 8. September wird er zum Tode verurteilt, aber erst 5 Monate später, am 2. Februar 1945, in Plötzensee gehängt. In Paris wird Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker am 25. Juli verhaftet und nach Deutschland gebracht. Vor dem Volksgerichtshof fällt er dem Vorsitzenden mutig ins Wort. »Sie schweigen jetzt, Herr Freisler, denn heute geht es um meinen Kopf. In 1 Jahr geht es um Ihren Kopf.« Hofacker stirbt am 20. Dezember durch den Strang. Mit ihm verurteilt wird Karl Heinrich von Stülpnagel, der Militärbefehlshaber in Frankreich. Nach dem Scheitern des Umsturzes erreicht ihn am frühen Morgen die Aufforderung, Keitels aus Paris umgehend nach Berlin zu kommen. Er verabschiedet sich von seinen Mitarbeitern und lässt sich in die Nähe von Verdun fahren, wo er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Dort steigt er die Böschung des Maaskanals hinunter, seine Begleiter hören einen Schuss, aber er wird aus dem Wasser gezogen und ist nicht tot, sondern lediglich erblindet. Die NS-Ankläger pflegen ihn gesund und stellen ihn vor den Volksgerichtshof. Das Todesurteil wird am 30. August vollstreckt. Generalfeldmarschall Hans Günther von Kluge, der Oberbefehlshaber West, der den Verschwörern in Frankreich in der entscheidenden Stunde jede Hilfe versagt hat, tut noch alles, um sich auf die richtige Seite zu stellen. Er zeigt Stülpnagel bei Keitel an und errichtet ein Ergebenheitstelegramm an Hitler. Der von ruchloser Mörderhand unternommene Anschlag auf Ihr Leben, mein Führer, ist dank einer gütigen Fügung der Vorsehung misslungen. Hitler traut ihm dennoch nicht mehr. Mitte August wird er abberufen, mit der drohenden Verpflichtung, seinen neuen Aufenthaltsort zu melden. Am 19. August lässt Kluge sich zu den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs fahren und nimmt Gift. Er hinterlässt noch einen Brief an Hitler, in dem er zwar zum Friedensschluss im Westen rät, aber noch einmal seine unverbrüchliche Treue versichert. Wenn nicht anders ergeht es Feldmarschall Erwin Rommel, als dessen Pläne zur Öffnung der Westfront bekannt werden. Er wird am 14. Oktober 1944 von Hitler zum Selbstmord gezwungen, andernfalls wäre er wegen Hochverrats angeklagt worden. Dass Mitwisserschaft und Unentschlossenheit genauso den Tod bedeuten wie heldenhafter Kampf, müssen noch mehr Beteiligte des 20. Juli erfahren. Generaloberst Friedrich Fromm helfen seine spektakulären Erschießungen nichts. Goebbels bittet den Gast schon direkt nach der Tat, in seinem Palais zu warten. Er telefoniert mit Hitler, der Fromm als absoluten Verräter bezeichnet und sterben sehen will. Daraufhin wird Fromm festgesetzt und muss die Nacht in einer SS-Villa in Wannsee verbringen. Später wird er wegen Feigheit angeklagt, ein schlecht konstruierter und besonders ehrloser Vorwurf. Fromm verteidigt sich noch einmal mit Werfe, aber vergeblich. Richter Freisler verurteilt ihn zum Tod. Am 12. März 1945 wird er im Zuchthaus Brandenburg erschossen. Sterben müssen auch Generalleutnant Fritz Thiele, der die Nachricht vom Attentat und von Hitlers Überleben nicht weitergegeben hat und sich dann gegen die Verschwörer wandte, sowie weitere eingeweihte Generäle, die früh am 20. Juli begonnen haben, gegen die Verschwörer zu arbeiten. Fürstlich belohnt wird dagegen der junge Kommandeur des Wachbataillons, Major Rehmer. Er ist gegen 1 Uhr früh am 21. Juli zu seinem Gefechtsstand in Goebbels Stadtwohnung zurückgefahren, wo er das Kommando an Himmler übergab. Damit ist der Einsatz für ihn beendet. Bereits in den folgenden Tagen wird er von der Nazi-Propaganda zum Helden aufgebaut und von Hitler aus Dankbarkeit zum Obersten befördert, womit er einen Dienstgrad überspringt. Für Aufnahmen der Deutschen Wochenschau hält er mit sich überschlagender Stimme eine Rede vor seinem Wachbataillon. »Wir sind heute, Gottlob, politische Soldaten«, brüllt er. »Unser politischer Auftrag lautet Sicherung unseres Lebensraums, Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes, Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee. Und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen, bis zu unserem endgültigen Sieg.« 2 Monate später wird er zum Kampfkommandanten der Führerhauptquartiere und zum Kommandeur der Führerbegleitbrigade ernannt. Später wird er erneut an der Front eingesetzt. Der dankbare NS-Staat macht ihn vor Kriegsende noch zu einem der jüngsten Generäle der Wehrmacht. Nach der Vernichtung seiner Division bei Dresden schlägt er sich in Zivilkleidung nach Westen durch, wo er in amerikanische Kriegsgefangenschaft gerät. Nach dem Krieg wird Rehmer zum Aktivisten rechtsextremer Parteien. Er spricht stets mit Stolz von seiner Rolle am 20. Juli und lässt trotz zahlreicher Verurteilungen und Haftstrafen nicht davon ab, das Andenken der Widerstandskämpfer zu verunglimpfen und den Holocaust zu leugnen. Im Jahr 1994 flieht er vor seiner letzten Gefängnisstrafe nach Spanien, wo er 3 Jahre später im mondänen Urlaubsort Marbella stirbt. Nur wenige Männer des Widerstands überleben. Einer ist Reskos treuer Adjutant, Fabian von Schlabrendorf. Er harrt an seinem Posten in Polen aus, bis er am 17. August verhaftet wird. Er überlegt sich, umzubringen, aber ein instinktives Gefühl sagt ihm, dass er alle Gefahren überstehen wird. Diese Gewissheit wird ihn nie ganz verlassen, auch nicht in den schlimmsten Stunden im Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße, wo er unter anderem Gördela, Schulenburg und Generaloberst Fromm trifft. Seine Beteiligung am Widerstand leugnet er hartnäckig, und viele, die ihn belasten könnten, schweigen ebenfalls. Im Februar 1945 kommt er dennoch vor den Volksgerichtshof, aber der Volltreffer einer alliierten Fliegerbombe tötet Richter Freisler im Hof des Gerichts. Dabei wird auch Schlabrendorffs Akte vernichtet. In einer späteren Verhandlung wird er freigesprochen, aber die Gestapo ignoriert das Urteil. Nach einer Odyssee durch die Konzentrationslager Flossenbürg, Dachau und Innsbruck landet er schließlich im Pustertal nahe Toblach, wo amerikanische Truppen ihn befreien. In der jungen Bundesrepublik wird der brillante Jurist dann Mitte der 60er Jahre zum Richter am Bundesverfassungsgericht berufen. Nach fast 6 Monaten im Konzentrationslager Ravensbrück und verschiedenen Gefängnissen wird der junge Ewald Heinrich von Kleist, der in der Bendlerstraße tatkräftig eingegriffen hat und im Januar 1944 bereitstand, sich mit Hitler in die Luft zu sprengen, überraschend freigelassen. Er hat konsequent den Ahnungslosen gespielt. Erst Jahre später erfährt er, dass er als Lockvogel dienen sollte, um die Gestapo zu einem noch flüchtigen Mitverschwörer zu führen, mit dem er befreundet war. Unehrenhaft aus der Wehrmacht ausgestoßen, besorgen ihm alte Kameraden dennoch Offizierspassierscheine, mit denen er bis zum Kriegsende in Italien untertauchen kann. Sein Vater dagegen, Ewald von Kleist-Schmenzin, einer der ersten und unerbittlichsten Hitlergegner, macht aus seiner Verachtung für das Regime vor dem Volksgerichtshof keinen Hehl. Er wird am 9. April 1945 hingerichtet. Nicht einmal verhaftet wird der verhinderte Selbstmordattentäter der ersten Stunde, Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff. Alle, die ihn belasten könnten, schweigen zu seiner Beteiligung. Er bleibt Soldat und zeichnet sich weiterhin durch besondere Tapferkeit aus. 1944 wird er zum Atlantikwall versetzt und erhält im Sommer desselben Jahres das Ritterkreuz für seine Planung des Ausbruchs aus dem Kessel von Falaise. Im letzten Kriegsjahr wird er zum Generalmajor befördert. Dann gerät er in amerikanische Gefangenschaft, aus der er 1947 entlassen wird. Seinem Antrag auf Wiedereinsatz in der Bundeswehr wird nie stattgegeben, was ihn verbittert. Dafür wird er Gründungspräsident und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Johanniter Unfallhilfe. Auch Axel Freiherr von dem Busche, der schon Ende 1943 als Hitler-Attentäter bereitstand, wird nie belastet und überlebt den Krieg. Er arbeitet unter anderem als Legationsrat der deutschen Botschaft in Washington. Diesen wenigen Überlebenden stehen jedoch ungezählte weitere Tote gegenüber, die noch von der Rache des Regimes erfasst werden. Der 20. Juli ist nur der Beginn einer beispiellosen Verhaftungswelle, die nach Angaben der zuständigen SS-Sonderkommission schließlich Tausende von Menschen erfassen wird. Sie trägt den Namen Aktion Gewitter und richtet sich nicht nur gegen die Männer der Operation Walküre, sondern gegen Widerstand und Opposition insgesamt. Die Grausamkeit und Ratlosigkeit einer untergehenden Diktatur fordern unvorstellbare Opfer. Die Zahl von 5000 Toten in der Folge des 20. Juli, die in einem Bericht der britischen Admiralität genannt wurde und seitdem immer wieder zitiert wird, bezieht sich jedoch auf die Gesamtzahl der vom Justizministerium registrierten Hinrichtungen in jenem Zeitraum. Sie ist mit Sicherheit zu hoch. Besonders perfide ist allerdings das System der nationalsozialistischen Sippenhaft. Nicht nur aktive Widerständler werden eingesperrt und hingerichtet, sondern auch ihre völlig unschuldigen und oft nicht einmal eingeweihten Frauen, Kinder, Eltern, Geschwister. Selbst entfernte Linien aus der Verwandtschaft der Verschwörer werden enteignet und inhaftiert. Für alle Träger des Namens Stauffenberg, für die Familien Heften, Olbricht, Merz, Tresco, Gördeler, Beck und unzählige andere, beginnt nun eine wahre Odyssee durch Gefängniszellen und Konzentrationslager. Aber damit nicht genug. In einer Rede vor NS-Gauleitern in Posen gerät Heinrich Himmler in einen wahren rhetorischen Blutrausch. »Sie brauchen bloß die germanischen Sagas nachzulesen«, ruft er, »wenn Sie eine Familie in die Acht taten und für vogelfrei erklärten. Oder wenn eine Blutrache in einer Familie war, dann war man maßlos konsequent. Wenn die Familie vogelfrei erklärt wird und in Acht und Bann getan wird, sagten sie, dieser Mann hat Verrat geübt, das Blut ist schlecht, da ist Verräterblut drin, das wird ausgerottet. Und bei der Blutrache wurde ausgerottet bis zum letzten Glied in der ganzen Sippe. Die Familie Graf Stauffenberg wird ausgelöscht werden bis ins letzte Glied.« Sollte selbst diese barbarische Schreckensvision jetzt noch Wirklichkeit werden?